Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Liebe Hörerinnen, es ist Donnerstagabend, es ist kurz vor 18.96 Uhr und da sind wir wieder mit eurem Lieblingspodcast. Mein Name ist Tobi und wir haben heute eine ganze Menge zu besprechen. Es geht um das Auswärtsspiel bei Hertha, das Abschiedsspiel für Stefan Leitl. Er darf sich endlich von seinen Spielern verabschieden. Im Winter hatte er leider keine Chance dazu. Es geht um Dauerkarten und deren Preise. Es geht um Spieler von Arminia Bielefeld. Es geht um die Frauen von 96, also eine ganze Menge drin heute Abend, mache ich natürlich nicht alleine, deswegen begrüße ich ganz herzlich den Chris. Guten Abend, Chris.
Ja, moin, Tobi. Wir haben es fast geschafft. Wir sind auf den letzten Metern der Saison. Wir dürfen bald in die Erholungsphase übergehen, die dann wahrscheinlich unterbrochen wird von der stets wachsenden Unruhe, warum sich bei uns am Kader nichts tut. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass wir diese Saison jetzt endlich den ewigen Jagdgründen zuführen dürfen.
Ja, ist das so für dich, ja? Also bist du wirklich so richtig froh, dass es vorbei ist jetzt, wo es wirklich dann auch rechnerisch um nichts mehr geht?
Ja, wenn ich ehrlich bin, schon. Also die Saison mit durchwachsen zu bezeichnen, das wäre noch sehr wohlwollend, glaube ich. Wir haben, also man sagt immer, man hat genau gesehen, wohin der Zug fährt, aber wir haben nur den Lokführer ausgewechselt, wir haben Kurs geändert. Kurs war der Abgrund, nämlich nicht Aufstieg. Dass es dann am Ende nochmal so, ja, sagen wir mal, knapp wurde, ist dann wahrscheinlich die Farce der Saison. Weil, wenn man sich die Leistung anguckt, die wir so übers Jahr verteilt geliefert haben, dann ist es nicht verdient, dass wir da nochmal so nah rangekommen sind. Aber es bestätigt letztendlich André, dass es wahrscheinlich noch nie so leicht gewesen wäre, aufzusteigen wie in diesem Jahr, weil es halt viele Mannschaften oder weil sich viele Mannschaften sehr schwer getan haben.
Ja, wahrscheinlich hast du da recht und hat André da recht. Könnte man jetzt anfangen zu sagen, na gut, wenn wir uns die Absteiger angucken aus der nächsten Saison oder für die nächste Saison, dann wird es vielleicht ähnlich leicht, obwohl natürlich Konkurrenten jetzt aus dieser Saison dazukommen. Weißt du, ganz interessant fand ich, ich habe auf Facebook, ich nutze das noch, ich bin ein alter Mann, habe ich so ein paar Dinge reingespült bekommen und wurde erinnert, tatsächlich an die Saison 98-99. Hannover 96, wir wissen das alle, ist zum 100-jährigen Bestehen damals abgestiegen in die drittklassige, da hieß sie noch Regionalliga. Souverän beide Saisons durchgelaufen, Meister geworden. Cottbus müssen wir jetzt nicht reden, Flutlicht aus. Zweites Relegationsspiel dann gegen TB. Wir erinnern uns an Milovanovics Fallrückzieher, Elfmeterschießen. Oh, wir sind aufgestiegen. Und im Jahr danach waren wir direkt ganz, 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 ganz nah dran. Und ich hatte ja diese Saison auch schon das Gefühl, oh, wir können es schaffen, wir sind nah dran, wir sind eine Schlagdistanz. Dann habe ich mir aber dann doch nochmal den vorletzten Spieltag angesehen. Der war in Fürth und da hat 96 in Unterzahl damals mit gewonnen und hat dann die letzten Minuten mit Andrzej Kobylanski im Tor gespielt. Und am Ende der Saison waren wir tatsächlich Vierter mit einem Punkt Rückstand auf den dritten. Damals sind noch alle drei direkt hoch. Und da wurde mir klar, ja, Chris, was du gerade sagtest, du hast recht. Erstens, wir waren gar nicht so nah dran, denn es ist jetzt ja schon vom letzten Spieltag alles klar. Das war damals nicht so. Wie gesagt, bei einem Punkt Rückstand kann es nicht klar gewesen sein. Und es war viel zu viel Negatives in der Saison. Wir hatten einen Trainerwechsel, zwei Stück gleich, und hatten viel zu viele Auftritte, in denen wir, Ron-Robert Zieler sprach übrigens unter der Woche von 10 Spielen, wo man Punkte hat liegen lassen. Ich glaube, da ist er nicht ganz so falsch unterwegs. Wir haben zwar auch dann, wenn ich das Schalke-Spiel nehme, auch mal Punkte geholt, wo wir sie hätten nicht holen müssen. Aber Ron-Robert Zieler sprach davon, dass wir in 10 Spielen hätten auch mehr Punkte holen können, als wir im letzten Endes geholt haben. Und dann wären wir wahrscheinlich souverän Meister geworden. Sei es drum. Machen wir den Haken an die Saison, gucken wir auf das letzte Spiel.
Ja, aber Tobi, können wir gleich nur einen Satz dazu, zwei. Es werden wieder so endlos setzen, ich warne dich schon vor. Also, wenn André schon nicht da ist, weil er es leider heute zeitlich nicht mehr ganz einrichten konnte, dann muss ich ja diverse André-Zitate hier zumindest nochmal in Erinnerung rufen. Nämlich zum Beispiel hat er mal gesagt, wo er völlig recht hat, du steigst ja nicht auf, wenn du Spiele gegen Hamburg, gegen Köln gewinnst, sondern diese Spiele, die du gewinnen musst. Und da haben wir ja ganz einfach viel zu viel liegen lassen. Gegen Braunschweig zum Beispiel. Wir haben gegen Mannschaften schlecht ausgesehen, wo auf dem Papier von vornherein hätte klar sein müssen, dass wir da nur als Sieger vom Platz gehen dürfen. Das ist das eine. Und wenn du sagst, du fühlst dich da so ein bisschen dran erinnert, dann ist aber auch die einzige Parallele, die ich erkenne zu der damaligen Saison, der zweifache Trainerwechsel, weil du startest ja in eine Zweitligasaison als Aufsteiger nicht mit der Ambition aufzusteigen. Das war dieses Jahr anders. Wir waren am Ende des Dreijahresplanes angekommen. Es war die verdammte Aufgabe der Mannschaft und des Trainerstabes. Haben wir nicht geschafft. Die Saison über, wenn man die trotzdem auf Platz 4 abschließen kann, bedeutet ja, dass man mit sehr vielen positiven Erlebnissen durch die Saison läuft, Mannschaften schlägt, womit man vorher nicht gerechnet hat und somit eine sehr, sehr positive Grundstimmung hat. Die hatte ich die gesamte Saison nicht einmal, weil ich diese Mannschaft kenne, weil ich Hannover kenne, weil ich halt leider erfahrungsgemäß sagen kann, jedes Mal, wenn man so für sich selber droht, so ein bisschen Hoffnung zu entwickeln, fällt man auf den Bauch an einer Stelle, wo man nicht damit gerechnet hat, dass man diese Hürde nicht schafft. Deswegen, ja, okay, in gewissen Anteilen kann man da eine Parallele ziehen, aber nicht besonders intensiv.
Ja, absolut nicht. Da bin ich ja bei dir. Wie gesagt, das wurde mir reingespielt in meine Facebook-Timeline. Und ich fand es so interessant, dass dann auch das vorletzte Spiel gegen Fürth war. Es war damals nur auswärts und wir haben gewonnen. Das waren halt die Unterschiede. Und deswegen so sehr hat mich die Saison dann auch nicht erinnert, denn ich weiß noch sehr gut, dass wir da in der Mannschaft mit Otto Addo, Gerrit Asamoah, mit Fabian Ernst und wie sie alle hießen, Carsten Linke und Jörg Sievers waren auch schon da. Also das war schon eine ganz andere Mannschaft, die für 96 dann noch irgendwie gebrannt hat. Es wurde mir halt nur aufgrund des Fürth-Spiels auch am vorletzten Spieltag da irgendwie reingespielt. Und ich habe dann mal so ein bisschen genauer reingeguckt in die Saison. Du hast natürlich völlig recht.
Und eigentlich ist es doch auch gut, dass wir nicht aufsteigen. Jetzt mal ganz ehrlich, du hast es selber schon gesagt, du hast die Mannschaft als charakterlos wiederholt eingestuft. Und ich möchte der Mannschaft mit der Leistung, die sie abgerufen haben, auch gar nicht den Status gönnen, dass wir sie als unsere Helden des Aufstiegs beziffern. Dafür war ich zu häufig zu sehr enttäuscht und da fehlte mir einfach an zu vielen Stellen sowohl das Sportliche wie auch das Zwischenmenschliche einfach.
Okay, da bin ich bei dir. Da die Brücke kann ich ganz, ganz locker gehen. Da hast du recht, also allein von der Mannschaft, deren Charakter ich häufig in Frage gestellt habe und ihr den auch abgesprochen habe, da hast du recht, da sind sie nicht gemacht dafür, Aufstiegshelden zu sein. Und deswegen sind wir da fein damit, dass wir am Ende wieder in der zweiten Liga bleiben und dann auch der Zweitliga-Dino sind. Nicht alleine, aber wir sind es mit. Und das ist ja auch ein schöner Titel. Aber wir haben noch ein Spiel vor der Brust. Hertha BSC auswärts. 8.096 Fans werden mitfahren in die Hauptstadt. Stefan Leitl. Wie ich finde, ein großes Missverständnis beidseits zwischen Hannover 96 und Stefan Leitl. Ich habe schmunzeln müssen, als ich gelesen habe, dass er auch jetzt in der Kaderplanung eingebunden ist. Dann freue ich mich ja darauf, dass wir für Harvard Nielsen einen Abnehmer finden. Freue mich darauf, dass Max Christiansen dann einen neuen Verein findet. Das ist ja schon mal positiv für diese Spieler. Nein, Scherz beiseite. Also das ist natürlich ein Duell, wo wir nur froh sein können aus meiner Sicht, Chris, dass es um nichts mehr geht. Dass die Hertha im Niemandsland einlaufen wird nach einer guten Serie, die sie jetzt gestartet haben, muss aber auch dazu ergänzt werden, dass sie im letzten Auswärtsspiel bei Preußen Münster mit dem 0-2 wirklich keine gute Leistung abgerufen haben. Starke Schwächung natürlich auch im Tor. Am Ende wird dann der vierte Torhüter im Kasten stehen. Smarsch kennen wir noch aus St. Pauli. Er hat da mal ein paar Zweitligaspiele gemacht, ist aber ein alter Herthaner Jung. Eigentlich mal in der U23 jetzt eingeplant gewesen. Und muss einspringen und wird das Tor hüten, wie auch in Münster. Chris, glaubst du, also klar, Stefan Leitl hat auch vor dem Spiel schon viel Bezug genommen auf Hannover und jetzt das Letzte, was wir in Hannover lesen konnten, in Berlin lasen wir noch ganz anderes, war eben, das jetzt kann ich mir endlich mal von den Spielern verabschieden, dafür war im Winter keine Chance. Glaubst du, dass das so ein Ding ist, wo er seine Mannschaft nochmal richtig heiß machen wird und sagt, wisst ihr was, also ich bin nächstes Jahr euer Trainer, wer hier nicht alles gibt, der spielt nicht mehr?
Mich stört so ein bisschen diese Opferrolle, die da so ein bisschen durchklingt, dieses, ich will jetzt nicht weinerlich sagen, so dieses, ich konnte mich nicht verabschieden. Ich bin froh, dass er relativ defensiv in diese Begegnung geht, was so Statements in der Presse betrifft. Du hast völlig recht, speziell der Berliner Kurier hat da ganz andere Töne angeschlagen, mit einer sehr interessanten Selbstwahrnehmung, mit einer sehr interessanten Wahrnehmung außer Distanz, was so in Hannover für Entscheidungen getroffen werden. Das wurde ja völlig in Frage gestellt oder völlig lächerlich gemacht, wie man diesen Trainer zu dem Zeitpunkt konnte, überhaupt nur ablösen oder nur ablösen konnte. Ja, da hätte sich der Blick über den Tellerrand oder ein Anruf bei der Hannoveraner Gazette vielleicht auch mal gelohnt, um sich ein bisschen detaillierteres Bild zu machen. Egal, darum soll es nicht gehen. Ich bin auch sehr froh, dass es um nichts mehr geht, weil das wäre natürlich richtig bitter, wenn wir mit einem Sieg den Aufstieg schaffen könnten, vielleicht die anderen Mannschaften mitgespielt hätten und uns unser alter Trainer ist dann versaut. Ich bin relativ tiefenentspannt. Ich glaube nicht, dass das Spiel für Stefan Leitl so eine große Bedeutung hat. Ich glaube schon, dass er nach wie vor angefressen ist, dass es zu dieser Entlassung kam. Ich glaube aber, er ist glücklich, dass er relativ zeitnah eine Anstellung bei einem, das muss man ja eingestehen, großen Verein gefunden hat, der eine Menge Spielerpotenzial hat. Das haben die Spieler zwischenzeitlich auch gesagt, alleine einen Rehse in der Mannschaft zu haben, auch wenn er vielleicht nicht mehr lange ist, aber der hat ja Spiele im Alleingang. Das war ja wie Haraguchi früher bei uns. Der hat ja, die Mannschaft konnte scheiße sein. Rehse hatte seine 2 Sternstunden in den 90 Minuten und macht 2 Tore.
Ich möchte ihn fast mit Simak vergleichen, ehrlich gesagt. Haraguchi ist mir fast ein Regal zu tief.
Das lasse ich dir auf jeden Fall, bloß so weit zurückerinnern wollte ich mich jetzt nicht. Und
so,
Genki war tatsächlich auch jemand, ja, der mal durch eine Einzelleistung dann nochmal so ein verloren geglaubtes Spiel, wo man definitiv Druck gespürt hätte, dann gerade noch so gerade ziehen konnte und dann man es zumindest nochmal schön reden konnte, sagen wir es so. Jan Simak waren ganz andere Zeiten, das weiß jeder, der ja YouTube kennt, der ein bisschen älter ist und ihn live sehen konnte, da müssen wir nicht drüber reden. Also,
bin ich wie gesagt, dankbar.
Ja. Die Qualität des Kaders ist groß. Das hat die Mannschaft teilweise gezeigt. Und jetzt könnte ich gemein sein, wenn ich nachtreten wollen würde, würde ich sagen, selbst ein Stefan Leitl schafft es, mit dieser Mannschaft zu punkten.
Ist okay. Also lass dich mal so stehen. Du hast in vielen Punkten natürlich völlig recht. Und ich erinnere mich noch gut daran, ich war vor dem Heimspiel, damals letztes Spiel der Hinrunde, unentschieden zu Hause gegen Hertha beim RBB. Die haben dann im Print ein bisschen was draus gemacht. Und da habe ich schon zu dem Reporter gesagt, also wisst ihr was, ich wäre gar nicht schade drum, wenn Christian Fiel und Stefan Leitl die Position tauschen würden. Gut, es ist dann nicht Christian Fiel geworden, aber sehr wohl Stefan Leitl, der neue Trainer von Hertha. Und auch morgen darf ich also am Freitag nochmal mit dem RBB sprechen und über das Spiel und auf das Spiel schauen. So, gucken wir unsere Aufstellung an. Geht um nichts mehr. So ähnlich wird es dann wahrscheinlich auch aufgestellt werden. Also klar ist natürlich, dass Boris Tomiak ausfällt. 2 Spiele Sperre. Der Einspruch von 96 hatte keinerlei Wirkung. Das heißt, der muss sich das Saisonfinale oder darf sich das Saisonfinale dann von draußen anschauen. Diskutiert wird noch, und ich bin gespannt, ob es passiert, ob denn Leo Weinkauf seinen Einsatz in der Saison kriegt. Die letzten Saisonabschlüsse oder andersherum, es war so, dass Ron-Robert Zieler in den letzten 3 Jahren kein Spiel abgegeben hat in der Liga, hat 101 Einsätze am Stück gemacht. Ich bin sehr gespannt, ob Leo das Spiel kriegt. Chris, ich habe Leo das letzte Mal spielen sehen im Aufstiegsspiel der U23 vor einem Jahr und fand ihn katastrophal. Also wie beurteilst du es? Also würdest du lieber Leo sehen oder würdest du sagen, nee, komm, dann soll Ron durchziehen?
Das haben wir zusammen gesehen, wenn du dich erinnerst.
Ja, ist richtig.
Und tatsächlich fand ich es nicht gut, dass zu diesem Spiel Spieler aus der Mannschaft genommen wurden und durch vermeintliche Profispieler ersetzt worden sind.
Aber da muss ich rein kurz, Chris, weil das waren, ja, waren es wenig Spieler und B wurde der beste Torjäger und der Kapitän der Mannschaft daran gehindert zu spielen, nämlich Lars Gindorf.
Das ist das, was, ne, ich meine, unter anderem.
Gut. Ach so, okay.
Genau.
Ah, okay. Dann hab ich dich falsch verstanden.
Okay.
Ich dachte, du hast gesagt, die Mannschaft wurde mit Profis aufgefüllt und damit wurde sie besser. Also
ja, damit, ja, das hat man sich ja erhofft.
Ja, aber Brooklyn Dizé war ja scheiße.
Also ich glaube, also um deine Frage zu beantworten oder die dahinterstehende Frage, ich glaube nicht, dass Weinkauf dieses Spiel kriegen wird, ganz einfach aus dem Grund, weil auch wenn der Aufstieg nicht mehr möglich ist, ist es unter gewissen Voraussetzungen möglich, in der Tabelle nochmal 3 Plätze zu springen, und zwar von 8 auf maximal 5. Das bedeutet eine Menge mehr Geld, und ich glaube, dieses Geld möchte man gerne dazu nutzen, um den Kader im nächsten Jahr zu verstärken, also zumindest in der Theorie. Und damit, glaube ich, wird dieses Spiel trotzdem so als so hoch wichtig eingestuft werden, dass man versucht, mit die beste Elf auf den Platz zu bringen. Und das bedeutet für mich gleichzeitig auch, dass Aseko, auch wenn es anders jetzt in der Presse hier kokettiert wird, wahrscheinlich zumindest nicht in der Startelf stehen wird.
Okay, also da bin ich anderer Meinung. Also dann, aber gut, du sagst, also Azi, der steht im Tor. Dann mache ich kurz die Reihe davor. Ich habe von der Dreierkette, übrigens Balermann hat ja auch umgestellt, ich habe von der Dreierkette zu Beginn im Heimspiel gegen Fürth nicht viel gehalten. Das heißt, ich würde da auf Viererkette gehen und würde sie genauso aufstellen, wie ich letzte Woche gesagt habe, nämlich rechts Moroja, in der Mitte Halstenberg und Neumann und dann links den Kollegen Dehm. Gehst du da mit oder würdest du bei der Dreierkette bleiben mit Dehm als dritten Innenverteidiger und Mumulu auf dem linken? Ja. Also wie würdest du es machen?
Ich bin auch ein bisschen am Hadern. Also grundsätzlich mit deinen Außen bin ich völlig schier. Das Einzige, wo ich noch überlege, ist, ob ich Josh Neid nicht in die Elf stelle, weil ich weiß, dass dieser Spieler nächstes Jahr halt fast der Einzige oder sehr wahrscheinlich der Einzige sein wird, der uns aus diesem Abwehrriegel noch bestimmt bleibt.
Wen nimmst du raus? Dann Neumann.
Wahrscheinlich würde ich Neumann tatsächlich rausnehmen. Okay. Dagegen spricht natürlich massiv.
Gehe ich mit.
Ja, aber dagegen spricht natürlich massiv, dass er uns gegen Fürth den Punkt geholt hat und eigentlich sogar fast noch ein bisschen mehr.
Ja, gut, das lag ja an Herbert Nielsen. Wenn der direkt bleibt, ist es ein Tor. Aber gut, das andere, ganz andere Geschichte. Haben sie ein Quick and Dirty gemacht, also brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich bleib dabei, Herbert Nielsen stellt sich dumm an, bleibt der weg und geht vielleicht noch einen Schritt weg, dann schießt den Neumann rein. Egal. Okay, ja, Josh Neid gehe ich. Na komm, lass uns bei Neumann bleiben. Sind wir fair? Lass uns bei Neumann bleiben.
Ja,
Doppel 6 für dich, na klar, Kunze und Leopold. Für mich Aseko und Leopold.
Kleine Spieler auf die 6 setzen? Aseko ist auch keine 1,80.
Ja, ich mach's trotzdem. Also Aseko, Leopold für mich im defensiven zentralen Mittelfeld. Ich gehe dann weiter. Also ich habe ja, wie gesagt, eine Viererkette. So, und das heißt, ich habe dann im offensiven Mittelfeld habe ich 2 Halbpositionen wieder besetzt, so wie auch schon in den letzten Wochen. Und zwar spielen dann für mich Junju Lee auf jeden Fall. Und ja, weil ich...
Nicht wieder Kolja.
Nicht wieder. Ich mach's wieder. Und Kolja Uden, das heißt also halb links ist Lee, halb rechts ist Uden. Weil Mumulu für mich, ich weiß, Tiefe und Schnelligkeit. Nee, pass auf, nein. Am Ball ist das eine Katastrophe. Ich bleibe dabei. Kolja, Uden und Lee. Und dann möchte ich halt auch wirklich jetzt, ich will nicht, dass noch Gindorf irgendwie zurückgezogen wird. Ich möchte, dass Trisoldi vorne spielt. Ich möchte, dass Gindorf um ihn herum spielt als falsche 9. Ich bleibe dabei. Ich predige das seit 3 Wochen. Und das wäre meine Startelf. Also gut, du würdest also Uden nicht machen.
Jetzt und schon wieder ist das dritte Mal, André, dir klingeln die Ohren. Dass wir zu diesem Zeitpunkt nicht mal in Erwägung ziehen, einen Yannick Rochelt aufzustellen und uns hier stattdessen über Tadel unterhalten. Wie abgeschrieben kann dieser Spieler sein? Also, er hat ja im letzten Spiel dann auch noch Einsatzzeit bekommen, aber ich glaube, da braucht es schon eine sehr genaue Uhr, um die noch überhaupt wahrzunehmen. Du willst Kolja unbedingt, ne?
Auch der bringt Tiefe. Also ja. Das unterschätzen wir. Auch der kann die Tiefenläufe nehmen, der kann am Ball nur ein bisschen mehr als Tadel. Yannick Rochelt übrigens ist nicht geeignet für Tiefe aus meiner Sicht, deswegen lieber Uden.
Gut, dann Ich will, dass Yannick Rochelt, wenn der hier überhaupt noch irgendeine Perspektive im nächsten Jahr oder irgendeine Rolle spielen soll,
wird er haben.
Ja. Dann muss der mehr als 3 Minuten spielen oder mehr als 5 oder mehr als 10. Dann musst du den auch mal in der 60., 65. bringen. Und ich glaube, im Fürth-Spiel hätten im Offensivbereich da auch Spieler schon runtergenommen werden können.
Ja, absolut, bin ich bei dir. Ergebnistipp. Ich fange mal an, Chris. Ich sage, dass Hertha 2-1 gewinnt.
Eine meiner ersten Erinnerungen an Hertha gegen 96 liegt auch schon ein bisschen weiter zurück. Also nicht, dass ich davor nicht auch schon Spiele gesehen habe, aber ich erinnere mich gerne an dieses tolle 3-2, ich glaube am ersten Spieltag einer beginnenden Saison mit einem damals neu verpflichteten Linksverteidiger Kleber, falls du dich noch an den erinnerst.
Absolut.
Ich hoffe,
von Roberto Carlos, ja, wurde gesagt, ja.
Ja gut, wir hatten ja auch mal den neuen Luis Figo, das war ja Ricardo Sosa, wir hatten richtig. Ja auch schon, was hatte der Kampfhahn hier?
Abdel Xavier, ja, der hatte einfach eine riesen Erfahrung, Liverpool wurde überall gespielt, hat auf jeden Fall.
Ja, wir hatten, glaube ich, auch Popescu mal, wenn ich mich
recht entsinne. Ja, Jorge Popescu, hat uns wirklich auch mit den Klassenerhalt gesichert.
Trotzdem war das alles Altersteilzeit oder sehr individuelle Wahrnehmung in den Vergleichen mit großen Namen. Aber
komm, Tipp.
Ich wünsche mir, dass wir ein torreiches Spiel erleben und hoffe, dass wir das Ergebnis von damals wiederholen können und 3-2 gewinnen. Nur allein fehlt mir der Glaube, wer die Tore schießen soll, also bei uns. Bei Hertha weiß ich, wer die beiden Tore macht. Das habe ich auch vorhin schon gesagt.
Aber 2-3 ist dein Tipp, damit wunderbar. Haken dran, das wird das letzte Spiel der Saison. Und jetzt gucken wir ein bisschen drauf, haben wir ein paar Gerüchte, haben wir ein paar Neuigkeiten, gucken wir auf die Dauerkarten, gucken wir auf die Frauen. Machen wir alles gleich nach einer kurzen Pause.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Starting Grid. Der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Ja, dann haben wir das letzte Spiel der Saison auch abgehandelt und gucken jetzt ein bisschen auf das Drumherum. So viele Transfergerüchte, was Zugänge angeht, gibt es nicht. Abgänge haben wir in der letzten Sendung schon, ja, ich würde sagen, ganz gut abgearbeitet. Man muss nur sagen, dass Nicolò Tresoldi, da kommt jetzt noch der FC Brügge mit ins Spiel und scheint es ernst zu meinen. 6 Millionen sind da kolportiert. Ich bin da mal ehrlich, mir wäre lieber, er spielt in Belgien als in Deutschland. Da bin ich ehrlich, ich möchte ihn nicht mit einem anderen deutschen Verein sehen. In Belgien habe ich immer noch die Hoffnung, er kommt irgendwann zurück. Also Nicolò, ich gönne ihm das auch, dass er wechselt, weil ich glaube, bei uns wird es so schnell dann leider eher nichts. Marius Wöhl, Chris, hat mich irritiert. Nach dem feststehenden Aufstieg von Arminia Bielefeld, übrigens Glückwünsche nochmal an die Alm, ich freue mich da, euch wiederzusehen in der kommenden Saison, hat ein Magenta Sportreporter nicht losgelassen und hat ihn da wirklich versucht festzunageln und auf Hannover 96 so ein bisschen so ein Bekenntnis rauszukitzeln. Das war von Marius nicht zu holen. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass er vertraglich gebunden ist an Hannover 96 und das Interview endete mit dem Satz, ich spiele ja dann in Hannover nächstes Jahr vielleicht. Oh, was ist denn da los?
Ja, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder wollte er die Aufstiegsfeier nicht trüben und von seinem zukünftigen Arbeitgeber schwärmen. Es besteht die Möglichkeit, dass er durchaus weiß, dass im Hintergrund vielleicht Überlegungen laufen oder vielleicht sogar schon Handlungen vorbereitet werden, mit dem Ziel, ihn aus seinem laufenden Vertrag, der übrigens noch 2 Jahre anhält, herauszulösen. Ja, das sind 2 Möglichkeiten. Ich glaube eher an Ersteres. Also, was soll er in der Situation
sagen? Meinst du, es war eher so ein bisschen, ich bin zurückhaltend und ich bin höflich und also man hört, dass Bielefeld ein Angebot vorbereitet. Ne?
Es ist
also
ja
man hört, dass Bielefeld, ich sag nur mal, man hört, dass Bielefeld ein Angebot vorbereitet.
Ja, aber das bin ich gespannt, wie das aussieht, weil der hat in den letzten, also erstmal wie gesagt, der hat 2 Jahre Vertrag. Der hat die letzten 2 Jahre da gespielt und ich vergleiche das immer so, das habe ich im Off auch schon gemacht. Wenn du einen festen Arbeitgeber hast und wirst aber die ganze Zeit outgesourced, ohne jemals bei deinem eigenen Arbeitgeber eine Rolle gespielt zu haben und du spielst an deinem neuen Arbeitsplatz eine große Rolle, natürlich gefällt es dir dann dort besser. Du weißt, was du hast, du weißt, was man von dir hält und wenn dann dieser Verein noch signalisiert, wir versuchen dich zu lösen, ist das etwas, worüber man sich sehr freut, womit man sich sehr wertgeschätzt fühlt und ich könnte es aufgrund der bisherigen Leihphasen, die ich als viel zu lange eingeschätzt habe, ich hätte den Mann schon viel früher zurückgeholt, als sich abzeichnete, was er für eine Rolle in dieser Liga spielt. Und wir hatten ja zeitweise auch maximalen Bedarf auf dieser Position, habe ich nie verstanden, ja. Muss ich auch nicht. Der Mann hat seinen Marktwert vervierfacht, seitdem er von 1860 hergekommen ist, hat noch 2 Jahre Vertrag, jetzt ist er knapp unter 1 Million wert. Ich bin sehr gespannt, was sich da Arminia vorstellt.
Okay, aber ich hoffe ja, dass du recht hast, das ist eher so ein bisschen Höflichkeit gewesen. Das
können wir uns doch gar nicht erlauben, Tobi.
Chris, warte mal.
Aber wir kriegen nicht mal eine erste Elf zusammen momentan.
Ja gut, aber können wir uns denn erlauben, dass wir auf einer Schlüsselposition einen Spieler einsetzen, der eigentlich gar nicht hier spielen möchte? Ist ja auch eine berechtigte Frage.
Man kann zu dem Spieler ja sagen, pass auf, du hast noch 2 Jahre Vertrag, ich verstehe deine Ambition. Wir wollen erstmal mit dir schauen, ob das hier funktioniert. Wenn wir beide merken, in einem Jahr oder in einem Dreivierteljahr, das hat nicht so geklappt oder er passt nicht in das System, was bei uns gespielt werden soll, dann kann man ja immer noch eine Vereinbarung treffen oder vielleicht sogar eine Zusage geben. Und dass man sagt, du, pass auf, wenn wir uns in einem Jahr hier wieder treffen, hast du immer noch 1 Jahr Vertrag, aber wir werden dir keine Steine in den Weg legen, wenn du dich dann verändern möchtest. Und ich glaube nicht, dass Bielefeld dann sagt, nee, den Spieler wollen wir nicht mehr, weil der ist 21, die Karriere... Man darf ja nicht vergessen, der ist echt schon lange bei uns, der hat schon bei 1860 gespielt, wie blutjung, der in den höchsten Profiligen oder in den höchsten Ligen schon seine Karriere gestartet hat. Das ist ein Juwel. Du hast über ein anderes Juwel gesprochen, was wir abgeben. Also ich hätte Bauchschmerzen, wenn ich sehe, dass wir Wöll jetzt abgeben für eine müde Mark.
Ich auch.
Und in 2 Jahren kommt Gladbach und gibt Bielefeld 8 Millionen. Für den Spieler. Solche Mannschaften interessant. Für die Gladbachs ist er jetzt noch zu jung. Da hat er zu tief gespielt. Der braucht Zweitliga-Erfahrung. Dann wird er interessanter Kandidat für Freiburg, für Gladbach, wie sie alle heißen. Und dann rufen sie aber auch andere Ablösesummen auf. Bitte nichts überstürzen.
Okay, ich bin ja bei dir. Ich bin nur vorsichtig mit dem Spieler, die im Herzen nicht bei uns sind. Ich erinnere nur an die Mannschaft, die wir jetzt hatten, die charakterlosen Menschen. Also tue ich mich schwer mit, aber auf der anderen Seite seine fußballerischen Qualitäten hätte ich auch gerne. Ich weiß ganz genau, was André sagen würde. Der hat von dem noch nie was gehalten. Aber das liegt auch daran, dass er keine Ahnung hat. Okay, also ich bin zwiegespalten. Chris ist ganz klar pro Marius Wöll. Wir werden nochmal in unserem WhatsApp-Kanal euch befragen, ob ihr der Meinung seid, okay, wenn Wöll nicht mit vollem Herzen hier ist, soll er hier spielen, ja oder nein? Und bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis, geben wir dann auch nochmal bekannt. Gut, Haken auch an Marius Wöll. Die Dauerkarten können verlängert werden, Chris. Ich erinnere mich gut daran, an die Phase in der letzten Saison, dass Hannover 96 im Norden, besonders im Nordoberrang, deutlich die Preise erhöht hat. Man begründete das damit, dass ja die Pyrostrafen vor allem auf Menschen aus diesen Blöcken zurückzuführen sind. Jetzt, heute, am Donnerstag, hat 96 allen Dauerkarteninhaberinnen mitgeteilt, dass ab Montag, den 19. Mai, verlängert werden kann. Verlängert werden kann, na klar, über den Online-Ticket-Shop. Seid da aber nur gewahr, dass ihr die Karten verlängern könnt, die ihr da habt. Ihr könnt keine Plätze ändern, ihr könnt keine Ermäßigungen hinzufügen oder hinwegnehmen. Das ist alles voreingestellt, da könnt ihr habt ihr kaum eine Möglichkeit oder keine Möglichkeit, irgendwas zu ändern. Ihr könnt es über die Service-Hotline, die wiederhole ich jetzt nicht, ist eine kostenpflichtige, buchen. Ihr könnt aber natürlich auch zum 96-Fanshop am Niedersachsenstadion gehen. Und du wolltest
Klausewitzstraße sagen?
Ich hatte die Klausewitzstraße erst auf der Zunge, aber das stimmt ja nicht. Also am Niedersachsenstadion könnt ihr gehen, und könnt da dann die Karte verlängern. Also, ich sagte, wie gesagt, die Preiserhöhung im Norden wurde nicht zurückgenommen. 96 rühmt sich damit, die Preise aber auch nicht erhöht zu haben. Was bedeutet das ganz konkret? Wenn ihr eine Dauerkarte holen wollt, im Nordunterrang, dann zahlt ihr als Vollzahler, und die Preise lege ich jetzt immer mal zugrunde, 240 Euro. Hattet ihr schon eine Dauerkarte? 228. Seid ihr Mitglied von 96? 216. Und seid ihr Mitglied und hattet eine Dauerkarte? 204. Im Nordoberrang liegen wir bei 405, 385, 365 und 344 Euro. Im Süden bei 360, 342, 324 und 306. Im Westunterrang in den Blöcken W2, W6 bis W7, im Oberrang W12 und W17 bei 480, 456, 432 und 408. Im Osten, Unterrang O1 bis O8, Oberrang O10, O11 und O16 sowie Westen W3, W5 und W13 bis W16, 535, 508, 481 und 455. Und die Top-Kategorie ist dann O12 bis O15 für 610, 580, 549 und 519. Also wie gesagt, die Preiserhöhung im Norden, sie wurde damit begründet, dass die Pyrostrafen so immens waren, wird nicht zurückgenommen. Auf der anderen Seite werden aber auch keine Ticketpreise auf dem Dauerkartenniveau erhöht. Und 96 gibt bekannt, wer eine Dauerkarte holt, wird im Vergleich zu 17 Einzelkarten ungefähr 20% sparen. Chris, was sagst du zu den Preisen?
Ja, also wenn ich mich erinnere, überraschend. Wir haben ja dieses Jahr sogar Sponsoren, die ihrer Zahlungspflicht nachkommen. Das, ich glaube, die Pyrostrafen sind auch niedriger als im Vorjahr.
Würde ich auch behaupten wollen, ja.
Da fehlen mir so ein bisschen die Argumente und ich mag es immer nicht, wenn man quasi nicht sagen kann, wir haben es besser gemacht, wir haben es aber zumindest nicht schlimmer gemacht. Weil was will man denn damit aussagen? Und jetzt an dieser Stelle könnte man jetzt, wenn man krampfhaft wieder versucht, das Positive oder den logischen Hintergedanken dahinter zu erkennen, könnte man jetzt die wilde These aufstellen, dass man sagt, ja, na klar, man versucht, alle finanziellen Ressourcen maximal zu bündeln, alle Einnahmequellen maximal auszuschöpfen, weil man ja weiß, welche Unsummen man in den neuen Kader zu stecken gedenkt. Aber auch da ist es so ein bisschen wie mit den Erfahrungen, die Mannschaft mir regelmäßig gegeben hat. Auch da bin ich halt eher skeptisch. Und deswegen sage ich, scheiß Aktion. Nach der Saison, nach dem verfehlten Dreijahresplan, nach dem Teile dieser Begründung der Erhöhung vom letzten Jahr halt einfach auch nicht wahr waren, weil man musste Ausfälle ausgleichen, die durch eine Sponsorlücke entstanden sind, wofür keiner im Stadion, außer ein ganz überschaubarer Personenkreis, die Verantwortung zu tragen hat. Man hätte diese Saison dazu nutzen können, zu sagen, pass auf, wir haben das große Ziel verpasst, das Langjährige, was wir uns gesteckt hatten. Wir wissen jetzt, im nächsten Jahr wird es nicht leichter, wir kommen euch entgegen. Und Der Oberrang war trotzdem immer voll. Das wusste man, als man diese Idee damals hatte. Davon ist man ausgegangen.
Ja, aber wenn man sagen muss, es gab Diskussionen. Es gab sogar ein Fanszene-Treffen. Also das war nicht ganz klar, dass da verlängert wird. Ne? Also 96 ist da hoch ins Risiko gegangen in der letzten Saison. Und ich finde es auch, verzeih, dass ich dich da unterbrochen habe, ich finde es auch wirklich unmöglich, dass man diese Preiserhöhung nicht zurücknimmt und dann es so verkauft, als würde man preisstabil sein und den Fans was Gutes tun wollen, indem man die Preise nicht erhöht. Da frage ich mich doch bitte, was gibt denn oder was gäbe es denn für eine Grundlage für eine Preiserhöhung nach der Saison, nach den 3 Jahren, die 96-Fans mitgemacht haben, mit steigenden Zuschauerzahlen? Also bitte, ganz falsches Signal aus meiner Sicht und mitnichten was Positives, auch wenn 96 versucht, das als was Positives zu verkaufen. Und Chris, ich habe heute gelesen, es wird 12 Millionen Sondervermögen geben. Also nicht ganz so groß wie der Doppelwumms vom ehemaligen Kanzler, aber 12 Millionen Sondervermögen soll bereitstehen, damit Stefan Leitl, hätte ich was gesagt, damit Markus Mann A, einen vernünftigen Trainer holt und B, die Mannschaft verstärkt. Aber für Ablösesummen haben wir nicht so viel Geld. Aber
da bin ich schon mal wieder gespannt, was da alles dazu gezählt wird, was in diesen 12 Millionen
mit drin ist. Eher Gehalt. Spieleretat, Mannschaftsetat, also mit allem drumherum. Ablösesummen sollten eher gering sein. Aber 12 Millionen sind doch die Multimillionäre und zum Teil Milliardäre aus unserem Gesellschafterkreis bereit, nochmal zur Verfügung zu stellen, damit das doch wirklich eine Mission wird. Wobei man auch lesen kann, intern ist man noch nicht ganz klar, was wollen wir eigentlich nächstes Jahr? Also wollen wir wieder was aufbauen, so über mehrere Jahre, oder wollen wir sofort all in? Und Markus Mann weiß deswegen auch nicht, ansprechen kann. Also eigentlich eine traurige Situation.
Also ich hoffe nicht, dass ein Saisonziel ausgerufen wird, bevor der wesentliche Kader zusammengestellt wird.
Ja gut, aber du musst dir aber schon überlegen, was hast du an Geld zur Verfügung und was willst du erreichen, um dann noch zu gucken, wen sprichst du an. Ne? Es ist was anderes, ob du jetzt was aufbauen möchtest auf 2 Jahre oder dann eben direkt hochgehen willst. Das ist schon eine andere Herangehensweise. Dessen muss man sich schon mal bewusst werden. Ich finde es nur traurig, dass man sich dessen noch nicht bewusst ist. Das ist bisschen spät. Ja,
aber wenn es eine Lehre der Saison gegeben hat, dann muss man doch sagen, die Saison war so ausgeglichen, dass mit ein bisschen mehr Bums am Anfang oder zur der Saison oder zur Winterpause vielleicht das Ziel dieses Jahr schon hätte erreicht werden können. Es gehen sehr wahrscheinlich zwei sehr große Namen hoch. Du hast es vorhin richtig gesagt, es kommen kleinere Namen wahrscheinlich runter. Schalke ist
ja schon sicher runter, ne? Schon sicher runter. Also Bochum und Kiel sind abgestiegen.
Ja, ja. Genau. Schalke ist in einer so desaströsen finanziellen Situation, dass da auch in der neuen Saison wenig Spielraum sein wird. Bei Hertha ist es halt so ein bisschen, da weiß ich nicht so richtig, was
einer erwartet. Ich glaube, Hertha gehört zum Kreis. Nürnberg gehört für mich zum Kreis. Nürnberg hat einen super jungen Kader, der noch sehr entwicklungsfähig ist. Also Hertha auf jeden Fall, Nürnberg.
Ja, aber dann sind wir doch schon, wenn du die zwei Namen nennst. Also ich sag mal so, wie gesagt, mit ein bisschen mehr finanziellen Einsatz hätte man in dieser Saison den Aufstieg sehr wahrscheinlich zumindest in die Relegation. Man hätte sich zumindest auf Platz 3 positionieren können. Und man ist jetzt grandios gescheitert mit einem langfristigen Plan, wo man sich im stillen Kämmerlein natürlich immer erhofft hat, dass es vielleicht auch schon früher klappt.
Ja.
So, auch da wurden ja schon Mittel in die Hand genommen. Es ist gescheitert. So, bedeutet, will Martin Kind eigentlich den Aufstieg noch erleben? Weil ich glaube nicht, dass der sich jetzt hier nochmal auf einen Fünfjahresplan oder so einlässt.
Aber du musst ja, aber Chris, alles richtig. Also ich sehe auch Markus Mann in der Pflicht. Der muss jetzt liefern, ne? Und der muss jetzt auch mal die Gesellschaft überzeugen von seinem Plan. Er muss erstmal einen entwickeln und diesen Plan dann auch bitte umsetzen.
Aber wie viele Leute hatten wir denn bis jetzt in der Karriere oder in der Historie von Hannover 96, die es nicht geschafft haben, Martin Kind davon zu überzeugen, dass es mal sinnvoll ist, richtig den Sack aufzumachen?
Moment.
Der Einzige, der das jemals geschafft hat, war Horst Held. Und da fallen mir auch wieder gleich ganz andere Namen ein als Spieler.
Absolut. Chris, auch das stimmt. Aber der hat eins gekonnt, der konnte Martin Kind von den Spielern, die er geholt hat, überzeugen. Und konnte das Geld freimachen. Und das muss man, ich habe das im Winter schon gesagt und ich sage es noch einmal, Markus Mann muss überzeugen. Er muss seine Investitionen verkaufen und er muss den Aufstieg garantieren, ob er schafft oder nicht, mal ganz dahingestellt. Aber Markus Mann muss davon überzeugt sein, ist er das nicht, kriegt er kein Geld. So einfach ist das und das kann ich sogar nachvollziehen. So,
ich glaube, jetzt wird auch maßgeblich darauf ankommen, welchen Trainer wir hier sehen. Also das hast du
auch das, aber auch da, aber auch da, Chris, auch da. Nochmal, erstmal klar werden, was wollen wir erreichen? Also haben wir Zeit, einen Trainer zu entwickeln, der sich hier erstmal akklimatisieren muss und damit meine ich jetzt Steven Cherundolo? Oder gehen wir all in mit Lukas Kwasniok und zahlen für den schon mal Ablöse? Das muss man sich ja erstmal intern, muss man sich erstmal verständigen.
Ja, und ihr habt es schon gesagt, ein Kwasniok wird eher es schaffen, den gemeinsam mit Markus Mann, Martin Kind von Spielern zu überzeugen und das entsprechende Investment als ein Steven Cherundolo. Der würde wahrscheinlich eher klein gehalten von Martin Kind. Ich weiß gar nicht, ob er selbst überhaupt so überzeugt ist von den Trainerleistungen, die Stevie abgerufen hat. Ich glaube, er weiß, dass er mit der Verpflichtung von Cherundolo das hohe Risiko eingeht, hier einen Trainer zu installieren, der ein Mordstanding bei den Fans hat und wo es sehr schwer wäre, die Schuld gänzlich von sich weg zu verschieben und ausschließlich auf Sportmanagement und Trainerteam zu legen. Ich glaube, das kann er nicht, das weiß er und deswegen werden wir Stevie, glaube ich, jetzt noch nicht hier sehen.
Möglich. Ich halte auch quasi für die bessere Lösung und ich glaube auch, dass das jetzt mal klar gemacht werden muss und da muss man jetzt schnell sein, aber das werden wir hoffentlich erleben. So, meine Lieben, es gibt aber noch was Positives. Vatertag steht vor der Tür. Ich nenne es ja lieber Christi Himmelfahrt. Und an Christi Himmelfahrt findet statt das Halbfinale im niedersächsischen Fußballpokal der Damen. Warum erwähne ich das? Es ist so, dass im DFB-Pokal der Damen Hannover 96 eher kein Teilnehmer ist. Warum nicht? Weil da die Erstligisten teilnehmen, die Zweitligisten teilnehmen, mit Ausnahme der zweiten Mannschaften. Wir haben drei zweite Mannschaften von Erstligisten in der zweiten Liga und die fünf Regionalligameister. Die 96 Damen haben keine Chance mehr, Regionalliga Nordmeister zu werden. Deswegen wären sie Stand jetzt nicht im DFB-Pokal dabei. Über den Niedersachsen-Pokal gibt es aber die Möglichkeit, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Der Sieger des Niedersachsen-Pokals wird dann im DFB-Pokal starten und das Halbfinale startet an Himmelfahrt. Hier in Göttingen, da wo ich lebe, sind unsere 96 Frauen zu Gast als Regionalligist beim unterklassigen Oberligisten ESV Göttingen. Man muss dazu sagen, die Damen des ESV Göttingen waren im letzten Jahr Pokalsieger in Niedersachsen und haben dann auch den DFB-Pokal erreicht und hier in Göttingen dann Leider hoch verloren gegen die Damen des SV Meppen. Also, warum sage ich das? Kommt doch an Himmelfahrt mit eurem Bollerwagen einfach in Göttingen vorbei und kommt zum ESV Göttingen und unterstützt unsere 96 Damen und sorgt dafür, dass die 96 Damen dann im August-Wenzel-Stadion in Basinghausen das Endspiel um den Sachsenpokal spielen dürfen. Es wäre ein versöhnlicher Abschluss einer, ihr habt es am Anfang der Saison gehört, da haben wir noch von Aufstieg geredet, am Ende sind sie jetzt Fünfter und hoffen, diesen Platz zu festigen. Also es wäre ein versöhnlicher Abschluss einer eher enttäuschenden Saison. Ich lade euch damit nicht finanziell, sondern einfach nur, dass ihr herkommt, herzlich ein, nach Göttingen zu kommen und die 96 Damen im Pokal-Halbfinale zu unterstützen. Gut, allen 96 AusatzfahrerInnen nach Berlin natürlich eine gute Anreise, ein tolles Spiel. 3 Punkte haben wir euch jetzt nicht versprochen, also weder ich noch Chris, wobei doch Chris.
Doch, schon. Ich schon. Und ich werfe noch dazwischen, wenn wirklich da 8.000 in Berlin aufschlagen, zeigt das zu dem Zeitpunkt der Saison mal wieder, was für ein geiler Haufen ihr seid.
Absolut, absolut geiler Haufen. Chris und ich gehören nicht dazu, aber das wundert euch wahrscheinlich nicht. So, okay. Also nochmal, allen AusatzfahrerInnen eine gute Reise, ein gutes Spiel, gute Rückreise. Und denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.